Vom Feld ins Regal. Der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
Vom Feld ins Regal. Eine neue Folge. Und ich bin super froh, dass ich es überhaupt heute hier hingeschafft habe. Ich habe nämlich letzte Woche so ziemlich alle meine Geräte verloren. Das Handy war weg, die Kopfhörer waren weg und ich war von der Außenwelt abgeschnitten. Sag mal, JJ, wie oft hattest du denn heute dein Handy eigentlich schon in der Hand?
Ja, erstmal hi Mira, schön, dass wir uns wieder hören. Ich habe schon öfter mein Handy in der Hand, muss ich gestehen. Allerdings auch gefühlt zu oft. Also eigentlich will ich gar nicht so sehr davon abhängig sein und das für alles Mögliche immer verwenden.
Ja, mir ist dann in dieser Woche nämlich auch nochmal aufgefallen, wo ich eben kein Handy hatte, wie krass oft ich das Ding eigentlich in die Hand nehme und wie abhängig wir doch davon sind, um von A nach B zu kommen oder mal kurz zu checken, wann eigentlich die Bahn kommt.
Ja, wie war das für dich? Fandest du es aber auch ein Stück weit gut, oder?
Ich muss sagen, erste zwei Tage Horror. Ich war echt lost und habe mich irgendwie ganz abgeschnitten gefühlt von der Außenwelt und dann ab Tag 3 setzte so ein bisschen die befreiende Wirkung ein, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich auch die anderen Leute mal beobachtet mit ihren Handys und dachte so, ach, das brauchst du jetzt gar nicht mehr. Aber nein, ich bin schon sehr froh, dass das neue Handy jetzt da ist.
Ich denke ja, wie gesagt, häufig, boah, ich hätte das Handy ganz gerne mal nicht und wäre halt nicht so darauf angewiesen die ganze Zeit. Bin jetzt nicht so der technikaffine Typ, kann also auch so mit diesen ganzen neuen Gadgets, die es da so gibt, ChatGPT ist ja gerade in aller Munde, kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Wie sieht's bei dir aus, was das angeht?
Ja doch, da bin ich auf jeden Fall ein bisschen affiner, glaube ich, als du. ChatGPT hilft auf jeden Fall in vielen Lebenslagen und ich muss sagen, ich benutze es auch im Job tatsächlich schon. Darf man das überhaupt schon so sagen? Ich glaube schon. Aber es gibt noch viel mehr Anwendungen. Also du kannst ja Bilder generieren lassen. Du kannst jetzt seit neuestem gibt's auch ein Tool, um Videos generieren zu lassen. Und das hat mittlerweile echt ein Level erreicht. Ist ein bisschen erschreckend. Das kann man nicht mehr so einfach unterscheiden von der Realität.
Lass uns mal drüber sprechen heute in dieser Folge über künstliche Intelligenz, also KI und Klimaschutz oder viel besser noch Klimaanpassung. Wo wird es da bereits eingesetzt? Kann die KI uns da alle retten, in Anführungszeichen? Wo geht die Reise hin? Um da nochmal so ein bisschen was zur KI zu erzählen. Es gibt einige Studien, die auch zur Akzeptanz von KI schon einiges untersucht haben. Und so ein generelles Vertrauen in diese KI, so für uns Normalos oder zumindest für mich, ist da auf jeden Fall noch nicht vorhanden. Könnte auch darin liegen, dass rund 92% der Deutschen bisher wenig oder bis gar nicht mit KI überhaupt vertraut sind. Das hat zumindest eine aktuelle Studie des Brand Science Institutes herausgefunden. Und passend fand ich dazu dann auch nochmal den Satz aus einer älteren Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2020, nämlich: Die Erwartungen und Bewertungen der Befragten sind dabei stark heterogen und reichen von dystopischen Befürchtungen zu utopischen Hoffnungen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch oft das Gefühl, es gibt entweder nur das eine oder das andere. Aber bevor wir uns jetzt in irgendwelche Utopien oder Dystopien stürzen, sollten wir vielleicht erstmal kurz klären, was ist denn KI überhaupt, künstliche Intelligenz? Und wir haben schon rausgehört, wir sind vielleicht beide nicht die Expertinnen dafür, aber wir haben jemanden gefunden, der es uns erklären konnte.
Genau, ich habe mit Stefan Naumann gesprochen, Professor für Nachhaltigkeitsinformatik am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier. Und der interessiert sich ganz besonders eben auch für die Frage, wie kann Informationstechnik zu mehr Nachhaltigkeit beitragen?
Ich bin eigentlich eher so ein bisschen Fan vom Begriff lernende Systeme. Das heißt, wir versuchen irgendwie einem Software-System was beizubringen, das immer besser auf die Umgebung oder auf Fragestellungen reagiert. Und die künstliche Intelligenz ist das, was natürlich der Mensch sich so als Vision vielleicht vorstellt, dass die Maschine so schlau ist wie er oder sie selber. Mal gucken, ob wir dabei landen. Was ich spannend finde, gerade im Bereich KI, künstliche Intelligenz, dass das früher waren das so Expertensystemlösungen, da hat man so die Vision gehabt, ich habe den Experten, der alles weiß, und den programmieren wir jetzt einfach und dann ist der Computer genauso schlau wie der Experte oder die Expertin. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, das geht gar nicht, diese ganzen Regeln da überhaupt so abzubilden und ist dann später drauf gekommen, das gibt es zwar auch schon lange, aber es ist richtig effizient, erst so vielleicht seit 15 Jahren, dass man das so mit maschinellem Lernen machen kann, was eigentlich nichts anderes heißt, dass man große Datenmengen verarbeitet arbeitet und mit diesen großen Datenmengen versucht, statistische Wahrscheinlichkeitsvorhersagen zu machen.
Okay, also wir haben die Möglichkeit, super viele Daten zu sammeln und wir haben auch genug Rechenpower, dass Maschinen jetzt damit super Vorhersagen zu quasi eigentlich allem Möglichen machen können. Zwei weitere Interviewpartnerinnen von heute sind Kalina Octaviani und Ruth Schmidt. Die beiden sind Beraterinnen in einem Projekt der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und ihr Projekt nennt sich Fair Forward. Da geht es besonders darum, KI, also künstliche Intelligenz, zugänglich für alle Menschen zu machen und auch ganz wichtig, diese KI fair zu gestalten. Da wird dann zum Beispiel mit sprachbasierten Systemen gearbeitet oder KI-Bootcamps für Frauen gefördert. KI wird ja nun mal oft als so eine Blackbox beschrieben und daher habe ich bei Ruth mal nachgefragt, was steckt denn eigentlich drin in dieser KI-Blackbox?
Yeah, so I really wanna debunk also this myth around.
Ich möchte auch mit dem Mythos der sogenannten Blackbox der KI aufräumen. Es ist wichtig, sich die Daten anzusehen, die in das System und in die Algorithmen gehen, die diese Daten dann zum Beispiel für Vorhersagen oder Klassifizierungszwecke nutzen. Ich betone immer wieder, dass es wichtig ist, darauf zu achten, was in das System einfließt, wer die Daten sammelt und wer die Algorithmen so ausführt, dass sie unvoreingenommen oder so unvoreingenommen wie möglich sind. Denn dies geht mit der Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die Ausführung dieser Algorithmen einher. Diese Arbeit muss so durchgeführt werden, dass sie zu inklusiven und glaubwürdigen Ergebnissen führt. Das ist im Bereich der KI extrem wichtig. Und ich möchte von der Idee einer in Anführungszeichen Blackbox wegkommen. Sie impliziert nämlich, dass wir nicht wissen, was passiert. Und sie nimmt uns die Verantwortung für das, was mit dem Algorithmus und den Menschen dahinter passiert. Ich möchte hier wirklich die Verantwortlichkeit und den ethischen Aspekt dieses Themas hervorheben.
KI also debunked. Am Ende kommt es halt immer darauf an, was man am Anfang reingegeben hat. Aber was geben wir da so rein? Wofür eigentlich? Da kann man zunächst mal sagen, long story short, wir geben Daten rein und Informationen bekommen wir eben raus. Das Umweltministerium schreibt dazu, ähnlich wie ein Mensch lernt KI auf Basis von Beobachtungen, also diesen Daten, in vielen aufeinander aufbauenden Trainingsläufen. Und dies geschieht halt, indem maschinelle Lernverfahren komplexe Muster oder eben auch Abweichungen in Datensätzen erkennen und dann auf dieser Basis Vorhersagen treffen. Das Umweltministerium spricht bei KI von einer Art Werkzeugkasten, den man einsetzen kann, und hat vor 3 Jahren dazu einen 5-Punkte-Plan vorgelegt. KI soll für die Energiewende und für mehr Klimaschutz eingesetzt werden. Der Einsatz von KI soll selbst auch ressourceneffizient passieren. Also denken wir zum Beispiel an diese großen Rechenzentren, die nötig sind, die eben so viel Daten auch da verarbeiten müssen. Das braucht einfach unfassbar viel Energie. Und KI soll eben helfen, dass der Mittelstand auch effizienter mit Ressourcen wie Material, Energie, Wasser arbeiten kann. KI soll eben auch für alle da sein, gemeinwohlorientiert, und letztendlich sollen die Daten eben auch dafür sorgen, dass bessere umweltpolitische Entscheidungen getroffen werden und die Daten dann auch öffentlich aufbereitet werden können und ja, dass sie eben überall bei uns im ganzen Land genutzt werden können. Also das war jetzt ein ziemlich dicker Batzen aus dem Bundesumweltministerium. Und du hast sogar noch ein weiteres Ministerium ausgegraben, was KI auf jeden Fall schon verwendet.
Genau, wir haben ja schon festgestellt, KI ist in aller Munde. Und daher hat sich auch das Bundeslandwirtschaftsministerium damit schon auseinandergesetzt. Und auch die haben mal aufgeschrieben, wie sie sich den Einsatz so vorstellen können und wo da die Chancen liegen. Also ganz wichtig natürlich, Ressourcenverbrauch. Weniger Ressourcen verbrauchen und dabei gleichzeitig effizienter arbeiten. Da sagt das Landwirtschaftsministerium, KI bringt uns beispielsweise bei der Vision von einer nachhaltigeren Landwirtschaft nochmal einen großen Schritt weiter. Zum Beispiel im Ackerbau erkennt sie beispielsweise eben schon anhand von Drohnenbildern, welche Bereiche auf einem Feld jetzt gerade Wasser brauchen oder wo Dünger gebraucht wird oder auch ganz spannend, wo zum Beispiel ein Schädlingsbefall vorliegt. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit der Robotik kombiniert, wo kommen wir dann raus? Bei digital gesteuerten und autonom fahrenden Robotern, die dann über das Feld fahren und eben anders als große Landmaschinen sehr genau feststellen können, wo welche Pflanze braucht denn jetzt gerade Wasser, wer muss gedüngt werden, welches Unkraut kommt jetzt hier raus und wo soll das Pflanzenschutzmittel hin? Das heißt, man kann da wirklich nochmal punktuierter arbeiten, als es jetzt gerade der Fall ist.
Ich stelle mir gerade so richtig Transformers in der Landwirtschaft vor. Wir nähern uns aber so langsam unserem heutigen Thema immer mehr. Klimaanpassung spielt eben auch bei uns eine große Rolle mittlerweile, wenn im Hitzesommer vor allem im Nordosten des Landes immer wieder Dürre herrscht, wenn bei Starkregen eine Flut dafür sorgt, dass ganze Landschaften zerstört werden oder wenn immer deutlicher wird, dass halt auch Anbau- und Erntezeiten sich verschieben. Manche Pflanzen haben auch einfach keine Chance mehr, überhaupt bei uns zu wachsen. Andere dagegen plötzlich schon. Und wir haben auf jeden Fall immer mehr zu kämpfen mit klimatischen Veränderungen in ganz verschiedensten Anbaugebieten. Viel stärker aber von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist natürlich der globale Süden. Da haben wir schon oft drüber gesprochen hier im Podcast. KI kann dabei helfen, allen auch deutlich zu machen, dass im Bereich Klimaanpassung wirklich dringend Handlungsbedarf ist. Das hat uns auch nochmal unser Nachhaltigkeitsprofessor Stefan Naumann betont. Informationen, die auf Datenauswertung beruhen, muss ich auch an der Stelle sagen, sind natürlich auch einfach viel schwieriger wegzudiskutieren. Und in der Praxis ist es dann halt allerdings auch so, dass die, die auf den Feldern eben wirklich ackern, oft die Infos halt gar nicht haben, auf die sie wirklich angewiesen sind. Also da fehlt dann vielleicht der entscheidende Hinweis, was man jetzt im Anbau verändern könnte, um klimaresilienter zu werden. Mira, du hast ja die beiden Kolleginnen von dem Projekt Fair Forward gerade schon angesprochen und von denen einige Beispiele auch erfahren, wie man quasi klimaresilienter werden kann, auch mit Hilfe von KI. Kannst du uns da vielleicht mal so ein Beispiel nennen?
Aber sicher doch. Ein klassisches Beispiel, was die beiden mir genannt haben aus dem Bereich Klimaschutz, ist, wie man zum Beispiel klassifiziert, welcher Wald besonders schützenswert ist, weil er viel CO2 speichern kann. Das Ganze nennt sich dann Carbon Mapping. Das macht man aus der Luft oder noch von sehr viel weiter oben mit Satelliten. Kalina hat mir dann auch erzählt, wie das Ganze in Indonesien funktioniert, wo sie arbeitet. Da haben wir ja super viele verschiedene Inseln, die zu diesem Land gehören. Und auf diesen Inseln befindet sich super viel Wald, tatsächlich auch noch viel Primärwald. Und das alles zusammenzutragen, wo ist welcher Wald und was wächst da eigentlich, ist natürlich super aufwendig. Und da kann KI durch solche Satelliten- oder Drohnenbilder helfen, das Ganze zu klassifizieren. Das heißt, man schaut sich dann an, wo ist besonders viel CO2 gespeichert oder wo wird eben mehr CO2 ausgestoßen. Und anhand dieser Daten kann dann bestimmt werden, wo jetzt beispielsweise ein besonders schützenswerter Wald steht.
Okay, das heißt, wir haben eine Reihe von Daten gesammelt, halt über verschiedenste technische Möglichkeiten, die man halt so hat, mit Drohnen und so weiter. Die hat man dann irgendwo erstmal gespeichert, die werden ausgewertet, aber was passiert dann? Was macht man dann damit?
Eine ausgesprochen gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Kommt dann zum Beispiel im Einsatz, wenn etwa die Regierung sich überlegt, okay, wo brauchen wir jetzt vielleicht nochmal einen Nationalpark oder welcher Wald sollte besonders unter Schutz gestellt werden? Und daraus leitet sich ja dann auch ab, wo eben landwirtschaftliche Flächen freigegeben werden, wo Anbau stattfinden darf und wo nicht, weil der Wald dort eben nicht abgeholzt werden sollte.
Okay, makes sense. Und an der Stelle ist natürlich dann auch wieder entscheidend, dass halt ja die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die vielleicht neben so einem Wald ihren Acker haben, irgendwie auch ja sehen können, warum der so schützenswert ist, nehme ich mal an. Hast du noch ein weiteres Beispiel für uns parat, was vielleicht noch ein bisschen mehr so Richtung Klima und Richtung Anbau von diesen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern geht?
Ja klar, ein weiteres sehr bekanntes Beispiel ist natürlich die klassische Wettervorhersage. Das kennen wir alle. Allerdings gewinnt das jetzt gerade nochmal an mehr Relevanz, weil wir eben diese Extremwetterereignisse haben, ausgelöst durch den Klimawandel. Das merken wir hier bei uns. Im globalen Süden ist das Ganze aber noch viel krasser ausgeprägt. Das heißt, wir haben da krasse Regenfälle, wir haben Dürreperioden und das stellt die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern da halt echt vor große Herausforderungen. Früher konnte man so 1 bis 2 Tage eine gute Wetterprognose abgeben. Mittlerweile sind wir dank KI und dank dieser größeren Rechenleistung, die es halt jetzt gibt, da schon einen Schritt weiter. Mittlerweile, glaube ich, gibt es so um die 7 Tage, die man gut voraussagen kann. Und das ist vor Ort eben super wichtig, um zu erfahren, wann ist der beste Erntezeitpunkt oder vorher, wann sehe ich denn überhaupt meine Sachen aus und wann bringe ich vielleicht den Dünger auch aus. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Anwendungsbereich. Und genau da setzt Fair Forward eben an, beispielsweise in Kenia. Dort wird mit einem Forschungsinstitut und den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen vor Ort zusammengearbeitet, die besonders von solchen Extremwetterereignissen betroffen sind.
The impacts by irregular weather patterns have
Die Auswirkungen von unregelmäßigen Wettergeschehen haben zum Beispiel zu unvorhersehbaren Regenfällen und langanhaltenden Dürren geführt. Das führt wiederum dazu, dass sich die Jahreszeit verändert, in der die Bäuerinnen und Bauern ihre Pflanzen anbauen würden. Ein solches Frühwarnsystem stützt sich auf Groundcruising-Daten, die sich auf die Art der Pflanzen, Ernteerträge beziehen, aber auch auf lokale Wetterdaten von Wetterstationen im ganzen Land und auf Open-Source-Satellitenbilder, in Kombination mit sozioökonomischen Daten, die sich auf die Lebensgrundlage der Kleinbäuerinnen und Bauern in den jeweiligen Gebieten beziehen. Die Kombination all dieser Daten, von den Ground-Truthing-Daten bis hin zu Satelliten- und Wetterdaten, ermöglicht den Aufbau eines Systems, das lokalisierte Wettermuster vorhersagen und genaue, örtlich begrenzte Ratschläge in verschiedenen Sprachen geben kann.
Localized advices in languages.
Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil die Daten bringen halt überhaupt nichts, wenn sie ja die Menschen vor Ort nicht erreichen und die eben diese Daten und diese Informationen gar nicht nutzen können. Also lokale Sprache spielt eine ganz wichtige Rolle, dass die eben auch adressiert werden kann, dass ich in meiner eigenen Sprache, egal wo, halt eine Frage stellen kann und eine Antwort bekomme. Ich brauche natürlich auch die gewisse Technikausstattung. Also es muss gegebenenfalls in den Ländern oder in den Regionen Server geben, die halt auch diese Daten verarbeiten können. Und ich brauche natürlich auch als Kleinbauer oder Kleinbäuerin zum Beispiel irgendeine Art von Endgerät, also die Hardware, ein Handy, ein Smartphone, whatever, ob ich jetzt die Info als SMS bekomme oder vielleicht sogar nur übers Radio. All das muss halt irgendwie mitbedacht werden, weil sonst bringt das alles gar nichts. Denn, das hat uns auf jeden Fall Stefan Naumann auch nochmal mit auf den Weg gegeben, wichtig ist halt immer, dass KI dem Zweck dient und halt ja an den Einsatzort eben angepasst ist. Da hat er auch nochmal so ein schönes Beispiel gebracht, fand ich. Wasser, Wasservorhersagen, Wasserverfügbarkeit, all das ist natürlich auch super spannend, gerade für den globalen Süden. Beim direkten Aussäen zum Beispiel, ja, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt in jedem Land, in jeder Region der Welt den High-End-Seeroboter, meint er. Weil manchmal gibt es eben auch Probleme, die auf gar keinen Fall mit KI zu lösen sind. Also Stichwort Saatgut, Rechte auf Saatgut, Patente und so weiter, haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Das hat seiner Meinung nach dann eben doch deutlich mehr Einfluss. Das hat er uns zumindest so als Laie mit auf den Weg gegeben, als vielleicht jetzt so die High-End-KI-Lösung. Ob da jetzt um 12 oder um 12.15 Uhr ausgesät wird. Und diese Frage, wo macht es eben Sinn, KI einzusetzen für mehr Nachhaltigkeit, die stellt sich natürlich auch bei uns in Deutschland.
Nehmen wir als Beispiel so eine Bürolandschaft, wenn ich irgendwie im Anmarsch bin und weiß, ich bin vielleicht in der Viertelstunde da mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad, wie auch immer, dann wird es doch genügen, wenn dann zum Beispiel die Heizung bei mir anspringt. Wenn ich das GPS-System sagt, er ist jetzt noch 10 Kilometer entfernt, er will aber nicht morgens bei 16 Grad oder 18 Grad anfangen, weil die Laune dann gleich mit der Temperatur sinkt. Also wird das angestoßen. Und solche Systeme, da kann uns halt KI helfen.
Ja, solche Beispiele zeigen mir zumindest, dass es wenig Sinn macht, KI jetzt grundsätzlich erstmal zu verteufeln. Also Nachhaltigkeitsinformatiker Stefan hat ja auch gesagt, dass man auch so mehr Akzeptanz für technologische Lösungen schaffen kann. Mit der Brechstange geht's quasi nicht, aber wenn ich jetzt als Endverbraucher zum Beispiel merke, dass mein Leben gleichzeitig auch angenehmer wird, dass ich vielleicht mehr Zeit spare, dann steigt eben auch die Akzeptanz. Und Stefan Naumann lehrt ja auch an der Uni Trier am Campus Birkenfeld zu dem Thema. Und eins seiner Lieblingsbeispiele, das er seit langem wirklich in jeder Vorlesung zu dem Thema verwendet, ist das hier von einem bekannten Paketversender.
Der hat irgendwann sein Navigationssystem hat er umgestellt, und zwar dahingehend, dass die Paketauslieferer möglichst oft rechts abbiegen. Zumindest in Ländern mit Rechtsverkehr. Und dann denkt man erstmal, was soll das denn? Okay, aber es ist ganz simpel, die müssen nicht mehr auf den Gegenverkehr warten in dem Moment, sondern die fahren ihre Pakete quasi im Uhrzeigersinn aus, anstatt gegen den Uhrzeigersinn. Und das hat signifikant wirklich Benzin oder in dem Fall Diesel eingespart. Und solche Beispiele finde ich immer super, weil mir geht es darum, dass man mit Hilfe von Informationstechnik Ressourcen einspart, aber ohne Komfortverlust. Weil wir können alle Heizenergie einsparen, indem wir die Büros auf 16 Grad setzen, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Das heißt, heißt, man sollte versuchen, Ressourcen einzusparen. Und da kann uns IKT helfen, ohne dass es zumindest zu einem signifikanten Komfortverlust kommt.
Komfortverlust ist ein guter Stichpunkt, weil wir gewöhnen uns ja auch immer mehr an die Technik, wie beispielsweise Sprachassistenten im Alltag. Und ich glaube, da können wir auch bald gar nicht mehr so drauf verzichten. Wie ist das denn bei dir, JJ? Hast du so einen Voice Assistant bei dir daheim?
Nee, ich habe tatsächlich mal einen geschenkt bekommen, hatte den dann so 1 bis 2 Wochen im Einsatz und dann war es mir einfach wirklich zu spooky, muss ich sagen. Weil ich habe schon gemerkt, dass der sich halt einige Dinge irgendwie gemerkt hat oder mir halt Sachen vorgeschlagen hat, wo ich so dachte, woher weiß der das jetzt? Und nee, ich wollte das wirklich nicht, dass ich da irgendwo abgehört werde. Da bin ich dann doch vielleicht so ein bisschen oldschool unterwegs. Also ich kann da schon noch ganz gut drauf verzichten, muss ich sagen. Aber das kann sich natürlich dann auch in Zukunft irgendwie ändern, wenn das zum neuen Standard wird. Wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube auch, weil ich war eigentlich auch mal genauso wie du und dachte immer, ach, so ein Sprachding zu Hause, das hört mich nur ab, habe ich keine Lust drauf. Dann hat mein Mitbewohner mal eins mit nach Hause gebracht und ich sag's, wie es ist, wir haben 70 Quadratmeter und 4 von diesen Dingern in der Wohnung. Das heißt, in jedem Zimmer bis auf den Flur steht eine und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht mehr ohne vorstellen. Und wenn ich jetzt manchmal bei Freunden bin, dann habe ich manchmal den Impuls, nach der Uhrzeit zu fragen oder zu fragen, wie das Wetter wird. Und dann stelle ich erst fest, ach nee, Moment, ich bin ja gar nicht zu Hause. Ich habe diesen Sprachassistenten jetzt gerade gar nicht da, den ich fragen kann.
Und ist das für dich schon KI oder wie würdest du das einschätzen?
Also ganz ehrlich, so oft wie das Ding mich nervt und dann auch die falsche Antwort gibt oder dann antwortet die im Badezimmer, obwohl ich in der Küche bin, ich glaube nicht, dass da schon viel KI drin steckt.
Okay, also fehlt es da dann doch noch ein bisschen an Intelligenz. Aber es geht natürlich jetzt bei diesen Sprachassistenten nicht nur um Komfort, sondern die bieten natürlich auch wahnsinnige Chancen, die zum Beispiel halt Personen vorher so einfach noch nicht hatten. Vor allem, wenn es darum geht, halt in der eigenen Sprache zu kommunizieren. Und da ist wieder das Beispiel der Kleinbäuerin oder des Kleinbauers natürlich einfach prädestiniert. Der oder sie kann einfach eine Frage in ihrer Landessprache raushauen und kriegt halt eine Antwort. Und der Gedanke, der ist auf jeden Fall auch für Stefan Naumann irgendwie ein, ja, sehr positiver.
Ich stelle mir vielleicht dann, wenn ich ein bisschen rumspinnen darf, so einen Entwicklungshelfer, eine Entwicklungshelferin von früher da, die jetzt aber irgendwie im Sprachmodell ist und derjenige vor Ort entscheidet selber, wie er sich da gerne entwickeln möchte und gibt auch nur die Informationen weiter, sag ich mal, oder füttert die Sprach-KI. Das sind sicherlich Chancen, aber dazu braucht man auch dann wiederum gewisse Technik vor Ort und Verfügbarkeit von Servern oder anderen Dingen. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass so Basissprachmodelle zukünftig auch auf kleineren Geräten laufen können, also wie meinetwegen Smartphones.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Sicht auf die Dinge und ich finde, das bietet ja auch so ein bisschen einen gerechteren Ansatz. Also es kommt dann eben kein Entwicklungshelfer mehr aus Europa und sagt, jetzt bauen wir hier auf dem Feld XY an, weil wir haben irgendwie beschlossen, das ist jetzt das Beste für euch und das hier ist auch der Zeitpunkt, wo es ausgesät wird und macht das mal so. Sondern im besten Fall wird die KI ja dann vor Ort mit Daten gefüttert. Das heißt, die Leute vor Ort können auch entscheiden, okay, welche Info gebe ich denn da jetzt eigentlich rein? Und wir haben ja eben schon gelernt, das beeinflusst natürlich auch, was am Ende dann wieder rauskommt. Und die Menschen können dann eben selber entscheiden, wie reagieren wir jetzt darauf und wie gehen wir mit dieser neu gewonnenen Information um.
Ja, und ein Gedanke, der in dem Zusammenhang wahrscheinlich vielen aufploppt, ist halt, kann man diese Systeme nicht auch austricksen und einfach für seine Ziele verwenden und, sage ich mal, jetzt ja so beeinflussen, dass sie dann doch eher vielleicht im globalen Norden oder irgendeinem großen Konzern oder einem Staat halt mehr helfen als jetzt den Menschen im globalen Süden. Ja, hast du dir die Frage auch gestellt, Mira?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir mal daran denken, wie krass beeinflussbar diese ganzen Technologien sind. Ich denke da an eine der großen Suchmaschinen. Da wird ja auch gerankt und irgendwer bestimmt eben, was steht ganz oben, wenn ich eine Anfrage stelle. Und ich vermute mal, bei KI gibt es diese Gefahren eben auch, oder?
Ja, das glaube ich auch. Und das sieht auch Stefan Naumann so, unser Nachhaltigkeitsinformatiker. Der sieht eben auch die Gefahr der Beeinflussbarkeit, zum Beispiel durch autoritäre Staaten, die ihre eigenen Interessen dann da vielleicht durchsetzen könnten. Aber er hat natürlich auch einen ganz guten Einblick in die aktuelle Forschung. Und da hat er uns mit auf den Weg gegeben. Da wird auf jeden Fall gerade dran geforscht, eben ja sowas einzurichten, dass ein Sprachmodellergebnis eben auch belastbar ist, dass ich quasi als Endkonsument nachvollziehen kann, wie ist jetzt dieser Sprachassistent auf sein Ergebnis gekommen.
Aber ich bin jetzt nochmal auf der positiven Seite. Man kann damit vielleicht Informationen auch schon aufbereitet weitergeben. Das heißt, ich kriege dann irgendwie meinen speziellen Chatbot, der mir vielleicht in meiner Region, wenn ich jetzt den globalen Süden sehe, hilft und auch noch Informationen dazu hat, wie ich gewisse Dinge machen kann und ganz wichtig, wie ich es auch selber entscheiden kann und wie nicht derjenige, der das Geld gibt, sagt, du musst das jetzt so und so machen, du musst dir jetzt den Traktor von der Firma XY anschaffen, weil zufällig haben wir da Entwicklungsgeld dafür. Und das finde ich halt sympathisch, dass da, wenn es im Open-Source-Sinne entwickelt und betrieben wird, dass da eine Chance drin steckt. Ich hoffe, dass auch die Länder und die Menschen, die das brauchen, das mit nutzen.
Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Daten lokal eingespeist werden. Haben wir auch eben schon mal drüber gesprochen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Karline auch noch mal betont hat, nämlich, dass man Daten auch nach bestimmten Regeln sammelt. Sie nennen das Ganze FPIC und das steht für Free, Prior and Informed Content. Das bedeutet eben, dass die Menschen vor Ort nicht nur mitwirken daran, welche Daten gesammelt werden, sondern dass eben auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verstehen, was wird da gesammelt und was passiert denn überhaupt mit den Daten und wie beeinflusst das dann vielleicht am Ende auch ihr Leben. Wenn wir jetzt nochmal an dieses Beispiel vom Anfang in Indonesien denken, da werden irgendwelche Waldgebiete klassifiziert und da lebt vielleicht eine indigene Community am Rande solch eines Gebiets und die haben da Landwirtschaft betrieben und plötzlich geht das eben nicht mehr, weil dieses Gebiet jetzt als Naturschutz gekennzeichnet ist. Das ist halt super wichtig, auch die lokale Community mitzunehmen.
And people who develop it needs to hear the concerns of marginalized communities.
Und die Menschen, die das entwickeln, müssen sich die Sorgen der marginalisierten Bevölkerungsgruppen anhören, die von der Entwicklung betroffen sein werden. Zum Beispiel die technologische Entwicklung in Asien und im globalen Süden. Wir sind praktisch auf der Seite der VerbraucherInnen und der Ressourcen. Die Technologie wird aus unseren lokalen natürlichen Ressourcen gebaut, weggenommen und reißt ein großes Loch in die Ökologie und das Ökosystem in unseren Gegenden, was unser zukünftiges Leben und unsere Lebensgrundlage gefährden wird. Was die Menschen verstehen müssen, sind die ethischen Aspekte, denn es geht um die Lebensrealität der Menschen. Das beeinflusst, wie sie ihr Leben leben werden. Auch wenn sie die Technologie selbst nie anwenden. Die Menschen in den Wäldern zum Beispiel werden nie in den Genuss kommen, mit ChatGPT zu sprechen. Aber sie sind von den Minen betroffen, die ihnen die natürlichen Ressourcen in ihren Gebieten wegnehmen.
Ja, wie immer ist es auch super wichtig, eben diese verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen und nicht nur aus unserer Perspektive auf das Ganze zu gucken. Besonders, wenn es eben darum geht, woher kommen denn eigentlich die Rohstoffe und die Ressourcen, die für so eine Technik auch nötig sind. Sprechen wir hier im Podcast öfter drüber, wenn es um das Thema Lieferketten geht, nämlich wie sind da eigentlich die Machtverhältnisse verteilt. Und im Bereich KI, haben wir jetzt eben auch schon drüber gesprochen, gibt es da einige Bereiche, wo da vielleicht schon so eine Ungleichheit sich abzeichnet. Sei es jetzt einerseits ein Ranking, das von irgendwem beeinflusst wird, oder eben, woher kommen die Ressourcen, die wir brauchen für diese Rechenzentren?
Ja, aber grundsätzlich haben wir ja auch irgendwie rausgehört, dass wir jetzt so weit eigentlich noch nicht sind, was KI anbelangt, zumindest nicht als Masterlösung für alle Klimafragen oder so. Aber festzuhalten ist auf jeden Fall, die Möglichkeiten im Bereich Klimaanpassung, die sind da, das haben wir auch gehört. Oder das sehen wir ja auch, wenn wir uns zum Beispiel die Pläne der deutschen Ministerien anschauen. Wichtig ist jetzt halt, dass wir eben diese Lösungen auch gestalten. Und da hat uns Ruth da auch noch irgendwie was mitgegeben, oder?
Ja, genau. Und zwar ihre Vision, wie so eine faire KI in 10 Jahren eigentlich aussehen sollte.
We need to ensure that marginalized communities, including women,
wie meine Kollegin bereits erwähnt hat, müssen wir sicherstellen, dass marginalisierte Gruppen, darunter Frauen, People of Color, insbesondere indigene Völker, indigene Frauen, Menschen mit Beeinträchtigungen und LGBTQIA+-Communities bei der Entwicklung solcher Lösungen im Mittelpunkt stehen. Und dass ihre Perspektiven und Bedürfnisse bei der Gestaltung, aber auch bei den Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Wenn ich also an die nächsten 10 Jahre denke und diese Aspekte im Hinterkopf habe, glaube ich, dass KI das Potenzial hat, das Ressourcenmanagement zu optimieren und die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen zu erleichtern. idealerweise sogar auf allen Ebenen. Speziell für die Klimaanpassung sehe ich viele Möglichkeiten im Bereich der Anpassung an Naturkatastrophen, bei der Vorhersage von Wettergeschehen, wie bereits erwähnt, bei der Reaktion auf Dürreperioden und bei der Unterstützung und dem Schutz gefährdeter Gemeinschaften, einschließlich Qualifikationslücken, Schulungen und grüner Arbeitsplätze.
Sehr schön zusammengefasst von Ruth von Fair Forward, finde ich, dem GIZ-Projekt rund um KI und Klima. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann klickt mal rein. Wir packen euch den Link auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung.
Ja, ein spannendes Thema. Ich habe heute auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Definitiv, dass KI wohl noch nicht die Lösung aller Probleme ist, auch wenn es von manchen vielleicht gerne so dargestellt wird. Aber ich glaube, es ist einfach ein gutes Tool auf dem Weg dahin zu mehr Klimaschutz, vielleicht auch zu mehr Fairness in dem ganzen Bereich. Wie siehst du das, JJ?
Ja, sehe ich auch so. Also ich bin jetzt nicht nach dieser Folge irgendwie im Privaten der große Fan des Sprachassistenten geworden. Aber ich sehe natürlich auch die Chancen, die KI hat. Und ja, wenn sie eben transparent gestaltet wird und wenn eben transparent auch damit umgegangen wird, wo das eingesetzt wird, wo die Daten herkommen und wer tatsächlich da ja die Daten eben auch einspeist, ja, why not? Also es kann auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Lösung sein. Und vor allem ist es, glaube ich, auch einfach eine sehr effiziente Lösung. Also das, was wir Menschen wahrscheinlich in 10, 20, 100 Jahren schaffen würden, also an Datenauswertung, schafft natürlich einfach so eine künstliche Intelligenz ja sehr, sehr schnell. Und wir brauchen halt Daten, um halt gerade beim Thema Klimaanpassung reagieren zu können.
Ja, mal schauen, ob ich dich noch davon überzeugt bekomme, vielleicht noch ein oder zwei Sprachassistenten in deiner Wohnung aufzunehmen. Das schauen wir dann vielleicht in den nächsten Wochen. Wer sich für das Thema interessiert, der kann auch gerne auf Instagram bei Ich will fair vorbeischauen. Da haben wir auch noch ein, zwei Beiträge zu KI und Klimaanpassung für euch vorbereitet. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge.
So machen wir das. Ciao.
Ciao.
Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.